Meine Damen und Herren, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme von Türkiye. Im Studio in Ankara begrüßen Sie Ufuk Geçim
und Hakan Ören.
Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a und Türksat 4a und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.270 kHz und unsere Abendsendung im 49-Meter-Band auf 5.945 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Sendereihen erstes Quartal nach Jahrtausendwende und wussten Sie das? Anschließend blenden wir Musik ein. Nachrichten.
Außenminister Hakan Fidan ist am Rande des Syrien-Treffens in Riad mit dem saudi-arabischen Außenminister Faisal bin Ferhan und der hohen Vertreterin der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik, Kaya Kalash, zusammengekommen. In einem Beitrag auf der Plattform X heißt es, Außenminister Fidan sei am Rande des Treffens mit seinem saudi-arabischen Amtskollegen bin Ferhan zusammengekommen. Zudem habe Außenminister Fidan mit der hohen Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik Kalash ein Gespräch geführt. Außenminister Fidan habe auch den amtierenden Unterstaatssekretär für politische Angelegenheiten im US-Außenministerium, John Bass, empfangen.
Elemente der Kommandantur der türkischen Luftwaffe haben im internationalen Luftraum des Schwarzen Meeres eine Trainingsmission durchgeführt. Auf der Plattform X teilte das Verteidigungsministerium diesbezüglich mit, die türkische Luftwaffe als unbezwingbare Hüterin unserer Freiheit und unserer nationalen Interessen hat im internationalen Luftraum des Schwarzen Meeres mit Kampfflugzeugen unter der Luftwaffenkommandantur wie auch in der Ägäis und im Mittelmeer Trainingseinsätze durchgeführt.
Die israelische Armee hat Luftangriffe auf das ländliche Gebiet der Stadt Baalbek im Osten des Libanons geflogen. Die israelischen Streitkräfte verletzen weiterhin den am 27. November 2024 in Kraft getretenen Waffenstillstand. Israelische Kampfflugzeuge bombardierten die Stadt Shinta in der Nähe von Baalbek. In einer Erklärung der israelischen Armee heißt es, auf Grundlage von Geheimdienstinformationen seien einige Ziele der Hisbollah im Libanon mit Luftangriffen bombardiert worden. Das Waffenstillstandsabkommen zwischen dem Libanon und Israel war am 27. November 2024 um 0.04 Uhr Ortszeit in Kraft getreten. Im zweiten Artikel des Abkommens heißt es, die libanesische Regierung wird die Hisbollah oder andere bewaffnete Gruppen auf libanesischem Gebiet daran hindern, Operationen gegen Israel durchzuführen und Israel wird weder vom Land noch vom Meer oder aus der Luft militärische Angriffe auf zivile, militärische oder staatliche Ziele im Libanon durchführen. Gemäß dem Abkommen sollen die libanesische Armee innerhalb von 60 Tagen schrittweise in die von Israel besetzten Gebiete im Südlibanon verlegt werden.
In Georgien haben Demonstranten, Angehörige und Unterstützer von Inhaftierten, die die Freilassung von Aktivisten fordern, die bei Pro-EU-Demonstrationen verhaftet wurden, Richter in einem Restaurant in der Hauptstadt Tiflis mit Eiern beworfen. Die Demonstrationen, die am 28. November gegen die Entscheidung der Regierung über die vierjährige Aussetzung der Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen begonnen hatten, halten nun schon seit 46 Tagen an. Die Demonstranten in Tiflis und Batumi forderten die Wiederholung der Parlamentswahlen und die Freilassung der inhaftierten Personen. Angehörige der Inhaftierten und einige Demonstranten reagierten auf die in einem Restaurant in Tiflis versammelten Richter. Die Demonstranten warfen den Richtern vor, der Regierung zu dienen. Die Demonstranten forderten die Freilassung der verhafteten Demonstranten und bewarfen einige Richter mit Eiern. Die Polizei ergriff Sicherheitsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass die Richter das Gebäude verlassen könnten. Einige Demonstranten wurden festgenommen. Die EU, die USA, die ehemalige georgische Präsidentin Salome Zurabishvili und die Opposition kennen die von der regierenden Partei Georgischer Traum gewonnene Wahl nicht an und sind gegen die Aussetzung der EU-Beitrittsverhandlungen. Die Regierung unter Premierminister Irakli Kobashidze beschuldigt einige vom Westen unterstützte Kräfte und die ehemalige Präsidentin Zurabishvili sowie die Opposition, die Regierung durch Straßenproteste stürzen zu wollen.
Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
Die Behörden im Großraum Los Angeles haben die Zahl der bei den Bränden getöteten Menschen auf 24 korrigiert. Demnach starben beim Eaton-Brand in der Nähe von Altadena und Pasadena 16 Menschen, 8 im westlichen Stadtteil Pacific Palisades. Die Löscharbeiten dauern an, noch konnten nicht alle Gebäude gründlich durchsucht werden. Auch deshalb befürchten die Behörden eine weiter steigende Opferzahl. Nach Angaben der Brandschutzbehörde Cal Fire wurden 12.000 Gebäude zerstört. Dazu zählen auch Anbauten, Wohnmobile und Schuppen. Allein durch das sogenannte Palisades Fire wurden 9.500 Hektar Fläche verwüstet, durch den Eaton-Brand etwa 5.660 Hektar. Die Polizei nahm einen als Feuerwehrmann verkleideten mutmaßlichen Plünderer fest. Der Mann sei während eines Einbruchs in ein Haus ertappt worden, sagte der Sheriff des Verwaltungsbezirks Los Angeles, Robert Luna. Der Mann in einer falschen Feuerwehruniform gehörte nach Polizeiangaben zu einer Gruppe von 3 Menschen, die sich verbotenerweise im Sperrgebiet in und um den vom Feuer verwüsteten Stadtteil Pacific Palisades aufhielten. Seit Freitag sind auch Soldaten der Nationalgarde eingesetzt, um die Gebiete vor Plünderern und anderen unbefugten Zutritten zu schützen. Am Samstag hatten sich die Brände auch auf bis dahin unberührte Viertel von Los Angeles ausgedehnt. Die Behörden ordneten in weiteren Stadtteilen Evakuierungen an. Nach Angaben der Feuerwehr trafen inzwischen weitere 70 Fahrzeuge ein, die bei den Löscharbeiten eingesetzt werden sollen. Die nationale Wetterbehörde der USA warnte für die kommenden Tage weiter vor Wetterbedingungen, die weitere Brände begünstigen oder zur Ausdehnung bestehender Feuer führen könnten. Besonders heftige Winde könnte es am Dienstag geben.
Donald Trumps designierter Sicherheitsberater Mike Waltz hat erklärt, dass ein Treffen zwischen dem künftigen US-Präsidenten und dem russischen Staatschef Wladimir Putin zum Ukraine-Krieg in Vorbereitung ist. In einem Interview mit ABC News sagte Waltz, er rechne mit einem ersten Telefongespräch in den kommenden Tagen und Wochen. Bis dahin, so betonte der republikanische Politiker, wolle das Trump-Team intensivere Bemühungen auf Seiten der Ukraine zur Stabilisierung der Front sehen. Sie haben einen echten Personalmangel. Ihr Wehrpflichtalter liegt bei 26 Jahren, nicht bei 18 Jahren. Ich glaube, das ist vielen Leuten nicht bewusst. Sie könnten Hunderttausende von neuen Soldaten hervorbringen, so Waltz. Wenn die Ukrainer von der ganzen Welt verlangen, dass sie sich für die Demokratie einsetzen, müssen sie sich auch für die Demokratie einsetzen, fügte er hinzu und räumte ein, dass sie sicherlich tapfer gekämpft haben, aber man braucht einen Weg aus dem Personalmangel an der Front. Trump tritt am 20. Januar sein Amt an. Er hatte im Wahlkampf die hohe US-Militärhilfe für die Ukraine wiederholt kritisiert und angekündigt, den Frieden in der Ukraine nach seiner Amtsübernahme binnen 24 Stunden wiederherzustellen. In einer Pressekonferenz am vergangenen Dienstag, in der er sich ausführlich zu außenpolitischen Themen äußerte, nannte er auf Nachfrage allerdings 6 Monate als Zeithorizont. Waltz sagte, dass das Trump-Team eine Waffenruhe als positiven ersten Schritt begrüßen würde, die Friedensverhandlungen ermöglichen würde. Jeder weiß, dass dies auf diplomatischem Wege beendet werden muss. Ich glaube nur nicht, dass es realistisch ist, zu sagen, wir werden jeden Russen aus dem Zentimeter ukrainischen Territoriums vertreiben, sogar von der Krim, fügte Trumps Sicherheitsberater-Kandidat hinzu. Trump selbst habe diese Realität anerkannt und die ganze Welt tut dies ebenfalls.
In Kroatien ist Präsident Zoran Milanovic für eine zweite Amtszeit gewählt worden. Für den Kandidaten der oppositionellen Sozialdemokratischen Partei stimmten nach Auszählung fast aller Stimmen fast 75% der Wähler. Dragan Primorovic von der regierenden Kroatischen Demokratischen Union kam demnach auf rund 25%. Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben der Wahlkommission bei knapp 44%, etwas weniger als in der ersten Wahlrunde. Das Staatsoberhaupt in Kroatien kann kein Veto gegen Gesetze einlegen, hat aber ein Mitspracherecht in der Außenpolitik, der Verteidigung und der Sicherheit.
Die Vereinigten Arabischen Emirate haben mit den Vorbereitungen zur Wiedereröffnung ihrer Botschaft im Libanon begonnen. In einer schriftlichen Erklärung des Außenministeriums der Vereinigten Arabischen Emirate heißt es, im Rahmen der Vorbereitungen zur Wiedereröffnung der Botschaft in Beirut sei eine Delegation in den Libanon entsandt worden. Die Wiedereröffnung der Botschaft spiegelt die brüderlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern und den befreundeten Völkern wider, heißt es in der Erklärung. Zudem wurde darauf hingewiesen, der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohammed bin Zayed, habe nach einem Telefonat mit dem libanesischen Präsidenten Youssef Aoun eine entsprechende Anweisung erteilt. Die Regierung von Abu Dhabi hatte ihre Diplomaten aus Beirut abgezogen und ihren Bürgern Reisen in den Libanon untersagt, nachdem der libanesische Informationsminister George Kardahi im Oktober 2021 Saudi-Arabien im Zusammenhang mit Jemen kritisiert hatte.
Meine Damen und Herren, von der Stimme Türkis hörten Sie die Nachrichten.
Erstes Quartal nach Jahrtausendwende.
In den letzten Tagen des Jahres 2010 bereiteten sich die Menschen auf ein neues Jahr vor. Was der tunesische Straßenhändler Mohamed Abu Aziz am 17. Dezember mit seiner Selbstverbrennung auslöste, sollte als Beginn des arabischen Frühlings in die Geschichte eingehen. Während die von Tunesien ausgehenden Ereignisse in kurzer Zeit die gesamte arabische Geografie in Mitleidenschaft zogen, mussten der tunesische Machthaber Zein al-Abidin bin Ali, der das Land 24 Jahre lang regierte, am 14. Januar 2011 zurücktreten und aus dem Land fliehen. Das Feuer, das auf den Straßen Tunesiens ausbrach, beendete in Libyen die 42-jährige Herrschaft von Muammar al-Gaddafi, in Ägypten die 30-jährige Herrschaft von Hosni Mubarak und im Jemen das Regime von Ali Abdallah Salih. Doch was mit großer Euphorie für einen demokratischen Wandel begann, endete nach kurzer Zeit im Blut und Tränen. Aufstände, bewaffnete Konflikte und Staatsstreiche sind in den letzten 15 Jahren zum Schicksal der Völker des Nahen Ostens und Nordafrikas geworden. Nordkorea trat 2003 aus dem Atomwaffensperrvertrag aus und gab 2005 erstmals offiziell die Entwicklung von Atomwaffen bekannt. Die symbolische Weltuntergangsuhr der Universität von Chicago wurde nach dem stärksten Atomwaffentest der nordkoreanischen Regierung am 16. Januar 2007 um eine Minute vorgestellt. Damit wurde angezeigt, dass die menschliche Zivilisation der nuklearen Apokalypse einen Schritt näher gekommen ist. Am 19. Januar 2024 begann die Reise des ersten türkischen Astronauten Alper Gezer Avcı ins All. Alper Gezer Avcı, der im Rahmen der türkischen Weltraummission auserwählt wurde, verbrachte 18 Tage auf der Internationalen Raumstation, die er mit dem Raumschiff Dragon erreichte. Nach der Teilnahme an verschiedenen Experimenten im Weltraum endete Gezer Avcı's Reise am 9. Januar, als die Raumkapsel, in der er sich befand, im Atlantischen Ozean landete. Am 13. Januar 2012 verstarb Lefter Küçük Antoniadis, einer der bekanntesten türkischen Fußballspieler, der als Torjäger von Fenerbahçe und der Nationalmannschaft galt. Das renommierte britische Magazin World Soccer zählte ihn zu den 200 besten Fußballern der Welt. Der legendäre Staatsmann der Zypern-Türken und Gründer der türkischen Republik Nordzypern, Rauf Denktaş, ist am 13. Januar 2012 verstorben. Denktaş widmete sein 88-jähriges Leben dem Kampf der Zypern-Türken. Nach seinem Jurastudium in England kehrte er nach Zypern zurück und arbeitete viele Jahre als Rechtsanwalt, Staatsanwalt und Generalstaatsanwalt. Der legendäre Staatsmann der Zypern-Türken kämpfte gemeinsam mit Fazıl Küçük für die politischen Rechte der türkischen Gesellschaft auf der Insel. Nachdem die griechischen Zyprioten mit dem Ziel eines Anschlusses an Griechenland Terroranschläge gegen die Türken verübt hatten, wurde 1958 die türkische Widerstandsorganisation gegründet, um alle Widerstandskämpfer unter einem Dach zu vereinen. Denktaş, der seinen Kampf gegen die Enosis, den Plan der griechischen Zyprioten, sich mit Griechenland zu vereinen, sowohl auf politischer als auch auf diplomatischer Ebene über viele Jahre hinweg führte, wurde 1973 zum Vizepräsidenten der Vereinigten Republik Zypern gewählt. Die Friedensoperation auf Zypern, die Türkei 1974 zum Schutz der Türken auf Zypern und für den Frieden auf der Insel auf der Grundlage ihres Garantrechts nach den Verträgen von London und Zürich startete, war ein Wendepunkt im Leben von Denktaş. Nach der Ausrufung des türkischen Bundesstaates auf Zypern 1975 wurde Denktaş zum Zarstpräsidenten und Parlamentspräsidenten ernannt. Am 15. November 1983 wurde Denktaş zum ersten Präsidenten der türkischen Republik Nordzypern gewählt. Während seiner 21-jährigen Amtszeit bemühte er sich, sein Land in der Welt bekannt zu machen. Er lehnte den 2004 vom ehemaligen UN-Generalsekretär Kofi Annan vorgelegten Friedensplan für Zypern ab, konnte aber ein Referendum nicht verhindern. Der Annan-Plan wurde in der Volksabstimmung von den Türken angenommen, aber von den griechischen Zyprioten abgelehnt, so dass er nicht umgesetzt werden konnte. Denktaş beendete sein politisches Leben, indem er bei den Wahlen am 17. April 2005 nicht mehr kandidierte. Bis zu seinem Tod kämpfte er für die Rechte der türkischen Zyprioten.
Erstes Quartal nach Jahrtausendwende. Stimme Türkiyes. Wir senden in die Welt.
Zufällige Entdeckungen. Elektrizität, sie ist ein unverzichtbarer Bestandteil unseres modernen Lebens. Ein Leben ohne Strom wird heute als Apokalypse betrachtet. Die Elektrizität, die in der Natur seit Tausenden von Jahren frei verfügbar ist, wurde mit dem berühmten Drachenexperiment von Benjamin Franklin, einem Wissenschaftler, der als einer der Gründungsväter der Vereinigten Staaten von Amerika gilt, zum Meilenstein des modernen Lebens. Die bei Franklins Experiment gewonnenen Erkenntnisse über den elektrischen Strom wurden im Lauf der Zeit von verschiedenen Wissenschaftlern weiterentwickelt und der Menschheit zur Verfügung gestellt, doch gab es in den Anfangsjahren der Nutzung der Elektrizität ein grundlegendes Problem. Im 18. Jahrhundert war bekannt, wie Elektrizität erzeugt werden kann, aber die Maßnahmen zur Speicherung und zum Transport waren noch nicht schlüssig. Die ersten bemerkenswerten Forschungen zu diesem Thema fanden im Rahmen von Studien zur Tierbiologie statt, einem ganz anderen Bereich. Der italienische Wissenschaftler Luigi Galvani entdeckte die Bioelektrizität, die für die Aufrechterhaltung des Lebens von Lebewesen von großer Bedeutung ist, zufällig während eines Experiments. Der 1737 in Italien geborene Galvani, der wie sein Vater den Beruf des Arztes wählte, entdeckte sie bei einem Experiment zur Froschbiologie im Jahr 1787. Er stellte fest, dass sich lebendes Gewebe dank des elektrischen Stroms bewegt. Diese zufällige Entdeckung zeigte, dass Elektrizität in lebenden Organismen transportiert werden kann und dass es möglich ist, sie im Körper zu speichern. Der wichtigste Schritt in diesem Bereich wurde von dem italienischen Physiker Alessandro Volta unternommen. Auf der Grundlage von Galvanis Arbeiten legte Volta 1799 ein in Salzwasser getränktes Tuch zwischen Kupfer und Zinkmetalle. Es gelang ihm zum ersten Mal in einer Laborumgebung elektrischen Strom zu erzeugen. Volta bewies, dass Elektrizität mit dieser Methode auch chemisch erzeugt werden kann. Er entdeckte so die voltatische Batterie, die als erste Batterie in der Welt der Wissenschaft gilt. Voltas Entdeckung war bahnbrechend auf dem Gebiet der Elektrizität. Viele Physiker und Chemiker begannen, auf diesem Gebiet zu arbeiten. Als die Kalender das Jahr 1870 anzeigten, wurde das erste Kraftwerk in England eröffnet. Die Stromerzeugung war nun unter Kontrolle, aber das Problem der Speicherung und der späteren Nutzung war noch nicht vollständig gelöst. Die voltatische Batterie war zwar bekannt, aber wegen ihrer Größe und Kosten nicht sehr beliebt. Die Lösung wurde mit der wiederaufladbaren Batterie gefunden. Der französische Physiker Gaston Plante entdeckte die allererste wiederaufladbare Batterie. Diese als Bleisäurebatterie bezeichnete Batterie wurde erstmals kommerziell in Automobilen eingesetzt und leitete eine neue Ära im Verkehrssektor ein. Die Bioelektrizität, die zufällig bei einem Experiment zur Aktivierung des Muskels im Bein eines Frosches entdeckt wurde, ebnete den Weg für die Entdeckung tragbarer und wiederaufladbarer Batterie. Heute gibt es Batterien, die aus vielen verschiedenen Arten von Chemikalien bestehen und die wir in vielen Bereichen verwenden, vom Auto bis zum Mobiltelefon, vom Laptop bis zur Fernbedienung. Jede Batterie, ob wiederaufladbar oder nicht, hat jedoch eine bestimmte Lebensdauer. Wenn Altbatterien achtlos weggeworfen werden, schaden sie durch giftige Metalle wie Quecksilber, Blei und Cadmium dem Boden, dem Grundwasser und damit allen Arten von Lebewesen erheblich. Aus diesem Grund sollten Altbatterien nicht in den Müll geworfen, sondern in speziellen Anlagen recycelt werden. Zufällige Entdeckungen.
artık senden öylece kala kaldım da deli hasretinle bir yabancı selam ile hüzünlere daldım kendi ellerimle beni kederlere saldım sonunda bir olunca kara sevda aldım senden yani değişmedim hala öyle biraz çocuk kaldım yok öyle el gibi durma gül biraz sana gülmeler ayrılık taşır yok öyle el gibi durma gül biraz sana gülmeler yaraşır yok öyle güz gibi soğuk olma güz ayrılık gelmiyor artık sende öylece kala kaldım da deli hasretinle bir yabancı selam ile hüzünlere daldım kendi ellerimle beni kederlere saldım sonunda bir oyuncak kara senden yani değişmedim hala öyle biraz çocuk kaldım yok öyle el gibi durma gül biraz sana gülmeler yaraşır yok öyle güz gibi soğuk olma güz ayrılık taşır yok öyle el gibi durma gül biraz sana gülmeler yaraşır yok öyle güz gibi soğuk olma güz ayrılık
Nachrichten aus aller Welt in 41 Sprachen sind unter dieser Adresse www.trtwordworld.com.
Unutdun beni salim, unutdun beni. zalim. Unuttun beni zalim. Unuttun beni zalim. Gülüşün ince kıvrak şensin. Bir selam vermeden geçersin. Bilsen beni ne çok üzersin. Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim.
In der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
Çıkar giderim, hesabım kalsın mahşere, elimi yıkar giderim. Sen zahmet etme yerine, gürültü yapmam derinden. Parmaklarımın üzerinden su gibi akar giderim. Artık sürersin bir sefa, ne cisim kaldı ne cefa. Şikayet etmem bu defa, işimiz sıkar giderim. Bozar mı sandın acıma? Patlar giderim. Bozar mı sandın acıma? Helaya kaybetsen bile her şeyi, bu aşkı yırtar giderim. Sinsice olmaz gidişim, kapıyı çarpar giderim. Sana yazdığım şarkıyı sazından söker giderim. Ben ağlayamam bilirsin, yüzümü döker giderim. Köpeklerimden kuşumdan, yavrumdan çayar giderim. Senden aldığım ne varsa yerine koyar giderim. Esirmem sana kendimi, gövdemi yakar giderim.
Stimme Türkiyes ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
Neredesin şimdi? Ah Sahne aus den Büchern am Jüre.
Bak bir tanem geçiyor zaman, bilirsen sevgi aşkı gör o zaman. Yıllar sonra karşılaşıp seninle, yazık etmeyelim bu sevgimizle birlikte. Bak bir tanem geçiyor zaman, bilirsen sevgi aşkı gör o zaman. Yıldızlarla senin bir ayda ne bölüştüysek yar yarıya.
Senle her an mutluluğun hayali var. Çizmiyorsun yanında hep birileri dokunuyor. Tutmuyorsun, değmiyorsun.
Senin korkuların var, benim yok. Benim için aşk var, senin için yok. Senin çok paran var, benim yok. Benim tutkularım var, senin
yok ileride. Somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Die Sendung wurde von Ufuk Geçim moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Yer Türkiye'nin Ses Radyosu'ydu. Türkiye'nin Ses Radyosu'ydu.